ARD.
Eigentlich möchte ich immer selber dabei sein. Immer wenn ich nicht im Eis bin, dann zieht es mich irgendwie zurück in Schnee und Eis. Das ist so eine faszinierende Umgebung, diese Polarregionen, dass das schon wehmütig macht. Wer einmal in den Polarregionen war, es geht fast allen, glaube ich, so, möchte eigentlich sein Leben lang immer wieder dahin zurück. Da wird man mit infiziert und dann wird man auch nicht wieder los.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Tiefer Schnee, ewiges Eis, klirrende Kälte. Die Rede ist jetzt nicht vom aktuellen Wetter in Berlin und Brandenburg, sondern von den Polarregionen der Erde, der Arktis und der Antarktis. Thema jetzt im Wissenschaftsgespräch im RBB24 Inforadio. Ich bin Axel Dorloff. In Berlin läuft noch bis April eine Ausstellung, die Polarregionen erlebbar machen soll. Das Forschungsschiff Polarstern ist jetzt gerade wieder im Einsatz und hat die Neumeier-Station in der Antarktis mit Lebensmitteln, Treibstoff und Material aufgefüllt. Und bei mir zu Gast ist jetzt ein Wissenschaftler aus Potsdam, der sich mit den Polarregionen bestens auskennt. Markus Rex, Professor für Atmosphärenphysik an der Universität Potsdam. Außerdem leitet er die Atmosphärenforschung am Alfred-Wegener-Institut. Hallo Herr Rex.
Hallo Herr Dorloff.
Herr Rex, das Forschungsschiff Polarstern hat Mitte Dezember von Namibia aus Kurs auf die Antarktis genommen und hat jetzt gerade die Neumeier Station 3 erreicht. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Was passiert da gerade, wenn so ein Schiff eine Forschungsstation erreicht?
Ja, das waren gerade super hektische Tage dort an Bord. Denn wenn das Schiff die Station erreicht, das erreicht ja nicht die Station selbst, die steht auf Schelfeis, etwa 10 Kilometer von der Eiskante entfernt, dann muss die Entladung stattfinden. Und zwar von dieser Eiskante muss alles transportiert werden mit großen Schlittenzügen, die werden von Pistenbuddys gezogen, zur Station hin. Dutzende von Tonnen von Versorgungsgütern, Treibstoff, Lebensmittel, all das, was man für so ein Jahr braucht. Und es muss hochgehievt werden. Oben auf das Eis, denn die Eiskante ist ja eine dutzende Meter hohe Mauer aus Eis und da muss man erstmal mit den Kränen alles oben auf das Eis stellen.
Das heißt, die Kräne hat man dabei oder die kommen dann von der Forschungsstation oder wie läuft das?
Die Polarstern hat die eigenen Kräne dabei, die legt an der Eiskante an, das sieht von oben ein bisschen witzig aus, dann guckt man so auf die Aufbauten des Schiffes, aber man sieht kaum was vom Schiff, sondern wirklich nur die Antennen da oben. Und mit den eigenen Kränen kann Polarstern Container mit Ausrüstungsgegenständen, mit Nahrungsmitteln, mit allem, was man braucht, von Deck bis oben auf das Eis stellen.
Und das ist dann wirklich das Proviant oder das Material für ein Jahr oder wie viel wird da in der Regel mitgenommen?
Genau, da sind ja ganzjährig 9 Personen in dieser Station und die müssen das ganze Jahr über versorgt werden mit allem, was man so braucht. Die Station muss geheizt werden, da braucht man viel Treibstoff dafür. Es müssen Ersatzteile für die ganze Elektronik und Kommunikation hingebracht werden und natürlich die ganzen Lebensmittel. Und die werden über Containern auf Schlittenzügen dann zur Station transportiert und wenn die an der Station ankommen, sind alle Leute, die gerade vor Ort sind, ganz hektisch damit beschäftigt, händisch das die Treppen hoch und runter zu schleppen und irgendwo in den Lagerräumen der Station zu verstauen.
Wir können ja diese Forschungsreise der Polarstern unter followpolarstern.avi.de wunderbar im Internet verfolgen. Da haben die Forschenden gerade den südlichen Riesensturmvogel als Geier des Südpolarmeers vorgestellt. Sie haben selbst schon viele Forschungsreisen in die Polarregionen unternommen, waren unter anderem Leiter der größten Arktis-Expedition aller Zeiten. Wie wehmütig sind Sie eigentlich, wenn Sie die Log-Einträge der Kolleginnen und Kollegen lesen?
Ja, total. Ich kriege natürlich auch direkt Berichte von Bord. Das ist auch jetzt im Moment gerade wieder ein Mitglied meiner Forschungssektion bei der Expedition dabei. Versorgt mich mit Bildern und Nachrichten, wie es da gerade so geht. Und eigentlich möchte ich immer selber dabei sein. Immer wenn ich nicht im Eis bin, dann zieht es mich irgendwie zurück in Schnee und Eis. Das ist so eine faszinierende Umgebung, diesen Polarregionen, dass das schon wehmütig macht. Die Tage im Moment helfen, denn jetzt haben wir ja auch hier Schnee.
Sie sprechen auch vom Polarvirus.
Ja, so ist das. Wer einmal in den Polarregionen war, es geht fast allen, glaube ich, so, möchte eigentlich sein Leben lang immer wieder dahin zurück. Da wird man mit infiziert und dann wird man auch nicht wieder los.
Kleiner Trost ist es, Sie bekommen jetzt regelmäßig Berichte. Einer Ihres Forschungsteams ist auf der Polarstern vertreten, haben Sie erzählt. Woran arbeitet Ihr Kollege da konkret?
Da geht es darum, das Wetter zu erfassen. Wir haben kein großes, in dieser speziellen Expedition kein großes Forschungsprogramm an Bord. Da werden andere Dinge im Ökosystem erforscht von Kollegen und Kolleginnen von dem Alfred-Wegener-Institut und anderen Instituten weltweit. Wir haben eine Person an Bord, die Radiosondierungen durchführt, um permanent den Zustand der Atmosphäre vom Erdboden bis in über 30 Kilometer Höhe zu erfassen, um die Wettervorhersage zu verbessern. Das ist unter anderem auch für den Schiffsbetrieb und für die Helikopterflüge an Bord absolut Voraussetzung.
Sie haben gesagt, es gibt viele kleine Forschungsprojekte auf so einem Schiff, aber es gibt auch meistens ein übergeordnetes Ziel. Was ist das Ziel dieser Expedition?
Diese Expedition hat zum Ziel, viele Dinge im Ozean zu erforschen und zu vermessen. Da geht es um ozeanografische Fragestellungen, aber insbesondere eben auch um das Leben im Ozean. Der Ozean ist ja ein ganzes Ökosystem, ein sehr komplexes, sehr schlecht verstandenes Ökosystem. Ganz viele der Spezies, die da rumschwimmen, kennen wir noch gar nicht. Und wir verstehen auch nicht, wie die Nahrungsketten im Detail funktionieren. Und da gibt es jetzt während dieser Expedition große Forschungsprogramme, um das besser zu charakterisieren. Das ist nicht ganz mein Fachgebiet.
Und mal ganz praktisch, das sind im Moment sind es 45 Forscherinnen und Forscher aus 8 Ländern auf der Polarstern. Wie sieht denn da so ein Alltag auf so einem Forschungsschiff aus?
Das ist eigentlich bei jeder Expedition ziemlich unterschiedlich. Es gibt Expeditionen, die machen im Wesentlichen Arbeiten in der Wassersäule. Das heißt, das Schiff fährt ein paar Stunden an eine neue Station, dann bleibt es dort an dieser neuen Position ein paar Stunden feststehen, fest positioniert, viel Aufwand für die Person auf der Brücke, das fest zu positionieren, während große Ozeaninstrumente, tonnenschwere, riesige Instrumente an Kabeln bis zum Ozeanboden abgelassen werden. Das dauert viele Stunden, bis man da so 3.000, 4.000 Meter Wassertiefe erreicht hat und das Ganze dann wieder hochgezogen hat, sodass man in der Wassersäule ganz viel Forschung machen kann. Dann gibt es andere Arbeiten, die erfordern, dass große Teams auf das Eis gehen. Dann fährt das Schiff ins Eis rein, ist ja ein Eisbrecher, kann in das Eis reinbrechen, schaltet dann irgendwann die Maschinen in Leerlaufbetrieb, bleibt im Eis und es werden Teams auf das Eis geschickt, um draußen auf dem Eis Aufbauten aufzubauen oder Arbeiten zu machen. Das kommt immer darauf an, was man untersuchen möchte.
Ist das denn vor allem harte Arbeit oder bleibt da auch Zeit, Pinguine, den schon genannten Riesensturmvogel oder auch Eisschollen zu beobachten?
Das ist eigentlich, weil die Schiffszeit so wertvoll ist. Das ist unglaublich teuer, diese Infrastruktur zu betreiben. Jeder an Bord hat eigentlich viel mehr Forschungsarbeiten zu machen, als er Zeit mitbringt oder sie Zeit mitbringt. Deswegen sind alle super beschäftigt an Bord. Jeder hilft sich immer gegenseitig aus, wenn jemand, der normalerweise Wasserproben analysiert, gerade keine neuen Wasserproben hat, dann hilft er durchaus auch auf dem Eis mal Sachen durch die Gegend zu tragen. Da wird rund um die Uhr gearbeitet und es bleibt eigentlich gerade noch genügend Zeit, um zu schlafen und ein kleines bisschen auch mal Freizeitaktivität.
Also rund um die Uhr, sagen Sie, das ist richtig Schichtbetrieb, ja?
Da ist in vielen Forschungszweigen auch Schichtbetrieb. Man versucht in den Bereichen, wo das nicht notwendig ist, die Arbeitszeiten zu synchronisieren, damit man die alle gleichzeitig schlafen hat. Das ist einfacher mit den Mahlzeiten, mit der Aktivität draußen auf dem Eis. Das Sonnenlicht gibt ja sonst keinen Tageszyklus vor, weil die Sonne sowieso jetzt im Sommer unten in der Antarktis herrscht, gerade Sommer, die ganze Zeit am Himmel steht und wunderbares Wetter oft ist. Da gibt es also keine Nacht in dem Sinne. Trotzdem versucht man sich zu synchronisieren.
Obwohl ich mich gefragt habe, die Kolleginnen sind ja jetzt Mitte Dezember in Namibia, haben die abgelegt und waren ja jetzt auch über Weihnachten, über Silvester auf diesem Schiff. Gibt es da denn Zeit für ein paar gemütliche Momente? Oder ich meine, Sie haben ja auch diese höchsten Feiertage quasi schon im Eis, im ewigen Eis verbracht.
Oh ja, oft schon tatsächlich. Entweder an der Forschungsstation oder auf dem wunderbaren Forschungsschiff der Polarstern. Das sind immer ganz besondere Momente. Das wird schon sehr ernst genommen. Es wird sehr gut und ausgiebig gefeiert, Weihnachten und Neujahr. Es gibt Weihnachten immer ein festliches Essen. Die Tische werden festlich eingedeckt. Dann macht immer das Küchenteam einen ganz großartigen Job. Da nimmt man sich dann schon die Zeit dafür, um das richtig zu begehen. Denn alle Leute sind weit von ihrer Familie weg. Da soll keiner in seiner Kabine in melancholische Stimmung kommen, sondern da wird gemeinsam gefeiert.
Nun kann nicht jeder als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin auf der Polarstern mitfahren, aber es läuft gerade eine Ausstellung in Berlin, eine immersive Ausstellung über die Arktis und Antarktis, die sogenannte Polar Experience im Industriedenkmal Arena Berlin. Sie haben mit dem Alfred-Wegener-Institut daran mitgewirkt oder zumindest beraten. Lässt sich im Rahmen dieser Ausstellung so eine Expedition nacherleben bzw. nachfühlen?
Also ich finde, es ist großartig, was den Ausstellungsmachern da gelungen ist. Man wird wirklich mitgenommen auf eine Polarexpedition in beide Regionen, in Arktis und Antarktis. Man wird erstmal begrüßt, wie man bei einer Expedition begrüßt wird, kriegt ein paar Dinge erklärt und bricht dann gemeinsam auf und geht gemeinsam als Gruppe rüber in den großen, in das Kernstück der Ausstellung, den 360-Grad-Raum, wo man ringsum an den Wänden die Bilder aus Arktis und Antarktis, aus diesen Eiswelten projiziert hat. Sogar der Fußboden wird projiziert, sodass man sich wirklich wie in diesen Regionen unterwegs fühlt, nur dass die Luft nicht so kalt ist. Ich glaube, es ist, wenn man nicht die Gelegenheit hat, auf einer Expedition selber dabei zu sein, wahrscheinlich so etwa so nah, wie man überhaupt rankommt, wenn man nicht in die Polarregionen aufbrechen möchte, um sich hier viel im Eis zu fühlen.
Vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie haben selber sowohl Expeditionen in der Arktis als auch in der Antarktis gemacht. Wie unterscheiden sich eigentlich diese Polarregionen, außer dass es jetzt in der Arktis Eisbären und in der Antarktis Pinguine gibt? Was sind die wesentlichen Unterschiede, wenn man das erleben will?
Es sind komplett unterschiedliche Welten, ja, in der Tat. Beide sind vereist. Das sind beides Eiswelten. Aber das ist sehr, sehr anderes Eis. Denn die Arktis ist ja im Kern ein tiefer Ozean. Da gibt es keinen Kontinent, sondern es ist ein 3.000, 4.000 Meter tiefes Ozeanbecken, welches ganzjährig heutzutage noch von einer recht dünnen Schicht, 1 bis 2 Meter dicken Schicht von Eis bedeckt ist. Im Sommer sogar manchmal noch ein bisschen dünner und im Winter sind das auch mal 3 Meter. Aber es ist insgesamt doch eine dünne, mobile Schicht an Eis. Das driftet ständig. Es bildet jeden Tag neue Formationen, eine ganz faszinierende Umgebung. In der Antarktis liegt ein Kontinent auf dem Südpol, ein riesiger Kontinent zentral auf dem Südpol und auf diesen Kontinent schneit es immer drauf, der Schnee taut nie, es häuft sich tausende Meter dickes Eis an, 3.000, 4.000 Meter dickes Eis nach oben rausragend, ein Eisschild, was tatsächlich so hoch ist wie ganze Berge, bedecken den Südpol und machen einen Großteil der Antarktis aus und das ist natürlich wieder eine ganz, ganz andere Welt, die auch ihre eigene Faszination hat.
Faszination, gibt es für Sie einen Lieblingspol?
Ich kann das gar nicht so sagen. Ich werde das öfters mal gefragt, ob ich eigentlich Arktis oder Antarktis lieber mag. Sie sind sehr unterschiedlich. Die Eindrücke in der Arktis sind ein bisschen subtiler. Man muss sich darauf einlassen, diese riesigen Weiten, diese unglaubliche Weite des Meereises, wenn man auf der unterwegs ist, auf dieser Weite, oft dann in der Licht der tiefstehenden Sonne die Strukturen sieht, die Presseisrücken, die sich durch die Verschiebungen des Eises ergeben, das ganz leichte Quietscheln dieser sich in ständiger Bewegung befindlichen Eisdecke unter den Füßen hört. Das sind so ruhige Eindrücke. Wenn man die richtig intensiv aufnimmt, ist das wunderschön. In der Antarktis ist alles groß, es ist alles gigantisch. Wenn man hinkommt, das erste Mal diese riesigen Eisberge sieht, groß wie Kathedralen und auch so vielfältig in ihrer Form, dann kommt man irgendwann an die Eiskante. Eine absurde Mauer aus Eis, vor der man plötzlich steht, 20, 30, 40 Meter hoch, die sich von links nach rechts am Horizont erstreckt und auch ganz eigene fantastische Strukturen bildet. Das bläst einen sofort weg. Das ist also bold und groß und irgendwie überwältigender als die Arktis.
Und das sind ja alles Eindrücke, die man in dieser Ausstellung nacherleben kann. Die Ausstellung Polar Experience ist ja ein Multimedia-Erlebnis. Sie haben das eben schon ein bisschen erklärt, mit immersiven Projektionen, mit virtuellen Illusionen, mit Soundwelten. Man soll eintauchen in die Polarregion, das ist das Ziel. Manche sagen auch ein bisschen viel Entertainment. Warum ergibt das aber an dieser Stelle für Sie Sinn, Entertainment und Wissenschaft da auch zusammenzudenken?
Ich glaube, das funktioniert sehr gut. Es ist, wie gesagt, ein Gesamtkonzept. Das ist ja auch dafür extra Musik komponiert worden. Das begleitet das ganze Zeit die Ausstellung, sodass man dort auch in emotional in die richtige, in eine Stimmung versetzt wird, die einen erstmal offen macht, sich für diese Welten zu interessieren. Die Faszination kommt rüber, man sieht diese Eiswelten, man empfindet die Schönheit des Eises und dann kommt ja das Interesse. Wie funktioniert denn das hier alles? Wie kann denn ein Pinguin in der Antarktis auf dem Eis brüten und den Winter überleben? Wie funktioniert das und welchen Einfluss hat der Mensch auf diese Welten und wo sind auch die Gefährdungen dieser Welten? Wie werden sie sich im Klimawandel verändern? Ich glaube, das Interesse wird aus der Emotion geweckt und dann wird man offen und kann sich in den nächsten Räumen dann sehr viel an Informationen beschaffen. Aber wenn es jetzt eine reine wissenschaftliche Ausstellung mit langen Texten an der Wand wäre, ich glaube nicht, dass sie diese Breite erreichen würde und dass sie die Menschen auch wirklich erreichen würde.
Sie haben die Gefährdung dieser Welten jetzt schon angesprochen. Sie wollen ja auch mit der Ausstellung Polar Experience nicht nur schöne Bilder produzieren, sondern sensibilisieren die Ausstellungsmacher für eine faszinierende Natur in den Polarregionen, die extrem bedroht ist. Wie soll die Ausstellung zum Handeln anregen?
Ja, es ist ja klar, ich glaube, es ist jedem bewusst, dass die Polarregionen insbesondere durch den Klimawandel verändert werden. In der Arktis schmilzt das Eis schneller als überall woanders. Die Erwärmung ist schneller als im gesamten restlichen Planeten, 4-mal schneller etwa. Und das Meereis der Arktis zieht sich rapide zurück. Wir gehen davon aus, dass wir irgendwann in der zweiten Hälfte des laufenden Jahrhunderts immer mal wieder auch Sommer haben werden, in denen das Meereis fast vollständig verschwunden ist und der Nordpol in einem offenen Ozean liegt. Das kann man sich heute noch kaum vorstellen. Aber um zumindest Teile dieses Eises zu erhalten, müssen wir ja aktiv werden. Wir müssen ambitionierten Klimaschutz betreiben. Wir müssen schneller werden im Klimaschutz, als wir das bisher in den letzten Jahrzehnten geschafft haben. Und ich glaube, die Ausstellung zeigt auch ein paar Wege, wie wir das erreichen können. Und das ist der Act-Now-Raum, mit dem diese Ausstellung abschließt, in dem ein paar Konzepte erläutert werden. Man muss sich auch darauf einlassen. Man muss sich die Zeit nehmen, sich im Audioguide die Texte dann auch anzuhören. Aber ich glaube, dann kriegt man viele wertvolle Ratschläge.
Darüber reden wir jetzt auch gleich noch. Zu Gast in den Wissenswerten von RBB 24 Inforadio Markus Rex, Professor für Atmosphärenphysik an der Universität Potsdam. Außerdem leitet er die Atmosphärenforschung am Alfred-Wegener-Institut. Ich bin Axel Dorloff. Herr Rex, vor gut 30 Jahren, Sie haben das jetzt gerade schon angedeutet, haben Forschende noch wochenlang mit einem Eisbrecher gebraucht, bis sie im Arktischen Ozean waren. So dick war das Eis. Jetzt beobachten wir seit vielen Jahren den Schwund von Meereis. Teile des Arktis, Sie haben jetzt gesagt, in der zweiten Hälfte des laufenden Jahrhunderts, sind dann vielleicht im Sommer komplett eisfrei. Auch in der Antarktis schwindet das wichtige Festlandeis, und zwar in zunehmendem Tempo. Warum sind die Polarregionen eigentlich besonders betroffen vom Klimawandel?
Ja, das ist etwas, was uns natürlich brennend interessiert wissenschaftlich. Die Arktis erwärmt sich schneller als jeder andere Ort auf diesem Planeten. In der Antarktis ist es im Gegensatz dazu komplex, und über Jahrzehnte haben sich große Teile der Antarktis gar nicht erwärmt. Als einzige Region des Planeten hat die Klimaerwärmung es über Jahrzehnte nicht in die Antarktis geschafft. Und jetzt in den letzten 3, 4, 5 Jahren sehen wir eine plötzliche Entwicklung, dass die Erwärmung jetzt in der Antarktis ankommt. Gewaltige Hitzewellen, zunächst mal Anomalien, die wir vorher nie gesehen haben, die wir nie erwartet haben. Wir verstehen vieles davon nicht besonders gut. Wir verstehen, warum sich die Arktis schneller erwärmt als der Rest des Planeten, aber nicht genau, warum sie sich so schnell erwärmt. Sie erwärmt sich nämlich schneller, als unsere Klimamodelle das vorhersagen. Wir verstehen nicht, warum die Antarktis relativ lange sich der Klimaerwärmung gesperrt hat und jetzt Prozesse so massiv plötzlich in der Antarktis sichtbar werden. All das müssen wir besser verstehen, und deswegen sind wir da ja forschend unterwegs.
Und welche Auswirkungen haben diese Erwärmungen sowohl in Arktis als auch Antarktis?
Beide Weltregionen, Arktis und Antarktis, sind ja ausschlaggebend für das globale Klima und für das Leben von den 8 Milliarden Menschen, die es auf diesem Planeten gibt. Die leben zwar zum größten Teil in den nördlichen mittleren Breiten, aber auch die sind betroffen von Veränderungen in sowohl Arktis als auch Antarktis. Die Arktis liegt gar nicht so weit weg von uns. Sie ist unser Vorgarten und unsere Wetterküche. Und vieles des Wetters, was wir bei uns sehen, entsteht in dem Temperaturkontrast zwischen der kalten Arktis und den mittleren Breiten, die ja wärmer sind. Das Hauptwindsystem der Nordhemisphäre wird angetrieben durch diesen Unterschied in der Temperatur, dass das Westwindband, wir haben meistens Westwind, das ist der Jetstream, sieht man oft in Wettervorhersagefilmen, der wird angetrieben von dem Temperaturunterschied zwischen Arktis und mittleren Breiten. Nun erwärmt sich die Arktis ja aber schneller als unsere Breiten, und deswegen wird dieser Unterschied geringer. Der Motor für den Jetstream wird geringer, der Jetstream wird instabiler. Das führt zu mehr Wetterextremen in unseren Breiten. Und das ist etwas, was uns ganz direkt betrifft, obwohl natürlich die Prozesse ihren Ausgang in der Arktis nehmen.
Die Berichte und Studien zur Erderwärmung gehen von rund 3 Grad bis zum Jahr 2100 aus. Lassen sich die dramatischen Veränderungen, die Sie jetzt auch beschrieben haben, lassen die sich überhaupt noch aufhalten? Oder ist da ein Punkt of no return schon erreicht?
Vieles im Klimasystem ist ja gar nicht so eine Klippe. Es gibt nicht die Frage, geht das oder geht das nicht? Es ist die Frage, wie schlimm wird es denn? Wir werden weiter Klimaerwärmung sehen. Wir können die Klimaerwärmung nicht mit dem heutigen Tag stoppen. Aber umso mehr wir jetzt noch an weiterer Klimaerwärmung zulassen, weil wir noch mehr CO2 in die Atmosphäre emittieren, umso größer werden die Probleme, die wir uns damit einhandeln. Und wir sind sehr, sehr gut beraten, wenn wir diese Probleme reduzieren. Denn sie können schon sehr massiv werden. Bei einer Erwärmung von 3 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts werden wir vor massive Probleme gestellt werden. Das ist nicht das Ende der Welt, da geht es kein Weltuntergang, die Menschheit wird nicht aussterben deswegen, aber doch massive Probleme kommen auf uns zu. Wenn wir es dagegen schaffen, die Erwärmung noch auf 2 Grad zu begrenzen, auch dann wird es noch weiterhin wärmer werden, aber wir werden eben mit sehr viel weniger Problemen zu kämpfen haben, wir und unsere nachfolgenden Generationen, und deswegen müssen wir jetzt aktiv werden, und deswegen lohnt es sich, glaube ich, auch sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Wenn Sie sagen massive Probleme, woran denken Sie da vor allem?
Wetterextreme, das führt zu Wanderbewegungen, manche Regionen der Welt sind von heftiger betroffen. In einigen Regionen der Welt wird man nicht mehr leben können, einfach weil durch steigenden Meeresspiegel Küsten überschwemmt werden. Niedrig liegende Gebiete in Bangladesch, in Indien, in vielen Regionen, wo eben viele Menschen in sehr niedrigen Regionen leben, die werden dann nicht mehr leben können, und dann kommt es zu Wanderungsbewegungen, Migrationsbewegungen, die zu Konflikten weltweit führen. Dadurch können auch im Kampf um Ressourcen, um Bereiche, in denen man weiterhin leben kann, wo man Landwirtschaft betreiben kann, Kriege ausbrechen. All das können wir irgendwann nicht mehr gut beherrschen, wenn es zu viel davon wird. Und das sind Probleme, die wir einfach der nachfolgenden Generation nicht hinterlassen wollen, glaube ich.
Die Probleme des Klimawandels haben Sie jetzt angesprochen. Auch der menschliche Fußabdruck wächst ja in den Polarregionen. Also wachsender Tourismus, mehr Fischereiflotten, die Suche und auch der Streit um Rohstoffe. Was macht Ihnen da? Was bereitet Ihnen da am meisten Sorgen?
Naja, gerade die Arktis rückt natürlich gerade geopolitisch auch in den Fokus. Es ist ganz offensichtlich, dass sie in einer Welt, die ja im Moment von leider steigenden Konflikten, von wieder mehr in den Vordergrund tretenden Nationalinteressen geprägt ist, dass die Arktis hier eine Schlüsselregion spielt. Sie liegt genau zwischen den Supermächten USA und Russland und natürlich werden Sicherheitsinteressen beider Regionen hier berührt in der Arktis. Und wenn sie weiterhin weiter eisfreier wird, sodass sie zugänglicher wird, auch für Rohstoffausbeutung, für militärische Operationen, für jegliche Sorte von Aktivität, dann wird es alleine um die Arktis herum viele weitere Konflikte geben, die hoffentlich friedlich und in Diskussion gelöst werden können.
Wir haben es eingangs schon erwähnt, Sie waren Expeditionsleiter der Mosaik-Expedition 2019, 2020, der größten Arktis-Expedition der Geschichte und haben dabei auch einen Rekordverlust von Ozon in der arktischen Stratosphäre festgestellt. Sie sprechen dabei von einem scheinbaren Paradox. 2020 gab es den größten jemals aufgetretenen Ozonverlust über der Arktis zu verzeichnen. Trotzdem sei das Ozonloch insgesamt dabei, sich perspektivisch zu schließen. Das müssen Sie uns erklären.
Ja, das ist auch tatsächlich überraschend gewesen. Wir haben vor über 20 Jahren die Produktion der ozonzerstörenden Gase, dieser Fluorchlorkohlenwasserstoffe, der FCKWs, weltweit verboten. Das ist ein riesiger Erfolg der internationalen Umweltpolitik, welcher gegipfelt hat in dem Montrealer Protokoll und den späteren Verschärfungen dieses Protokolls, wo sich alle Staaten der Erde unter dem Dach der UNO dazu verpflichtet haben, die Produktion dieser Gase einzustellen. Und sie werden auch weltweit praktisch nicht mehr produziert. Nun dachten wir, wir können uns zurücklehnen als Menschen, die sich in der Ozonforschung engagiert hatten und die Erholung der Ozonschicht über die nächsten Jahrzehnte beobachten. Nun sehen wir leider in der Arktis immer wieder neue Rekorde im Ozonabbau und 2020 tatsächlich das erste Mal etwas, was wir wirklich als ein richtiges arktisches Ozonloch bezeichnen können, also ein neuer Rekord im Ozonabbau. 95% des Ozons waren weg in einer bestimmten Höhenschicht und wir haben inzwischen verstanden, woran es liegt. Es liegt daran, dass die noch in der Atmosphäre befindlichen Abbauprodukte dieser FCKWs durch den Klimawandel aggressiver werden und mehr Ozon zerstören können. Es ist also eine Kopplung zwischen diesen beiden an sich getrennten Themen, Ozonzerstörung und Klimawandel. Der Klimawandel macht die FCKWs aggressiver. Die werden uns noch ein paar Jahrzehnte in der Atmosphäre begleiten. Das dauert so lange, bis die wieder verschwinden, das, was wir früher freigesetzt haben. Irgendwann am Ende des Jahrhunderts ist der Spuk vorbei. Aber wie es bis dahin in der Arktis weitergeht, ist auch vom Klimawandel abhängig.
Das heißt, wir bleiben aber dabei, dass das Thema Ozonschicht, Ozonloch ist ja eigentlich ein Paradebeispiel, wie sich ein Umweltproblem im globalen Rahmen bekämpfen lässt. Das funktioniert, es dauert jetzt nur ein bisschen länger.
Genau so ist
das. Es gibt jetzt nochmal scheinbar gegensätzliche Tendenzen.
Es ist leider etwas komplexer, aber das betrifft ja nur bestimmte einzelne Winter in der Arktis. Im gesamten Rest der Welt ist die Ozonschicht in der Regeneration begriffen. Das antarktische Ozonloch hat bereits begonnen, ein kleines bisschen kleiner zu werden wieder. Man muss schon sehr genau hinschauen. Das gibt es also weiterhin, aber es ist dabei, sich zu erholen. Die Ozonschicht über unseren eigenen Köpfen in mittleren Breiten ist auch dabei, sich ganz, ganz langsam zu erholen. Und das ist ein gigantischer Erfolg des Montrealer Protokolls und dieser internationalen Umweltpolitik. Und insbesondere ist es ein Erfolg, dass wir über die nächsten Jahrzehnte von einer vollständigen Erholung der Ozonschicht ausgehen. Das wird jetzt vorübergehend in der Arktis noch mal ein bisschen komplexer, dass wir in einigen Wintern noch mal Rekordozonabbau bekommen können, aber wirklich nur in diesem kleinen Bereich des Planeten und wirklich auch nur in einigen Wintern.
Ich habe das Beispiel Ozonschicht jetzt auch nochmal angeführt, weil ich mal finde, das ist so ein schönes Beispiel, wie sich ein Problem wirklich global bekämpfen lässt. Zehren Sie daraus auch noch, dass Sie sagen, da sieht man doch, auch in puncto Klimawandel könnten wir, wenn wir wollten, oder ist das Problem so viel komplexer, dass es einfach schwieriger ist?
Es ist ein fantastisches Beispiel. Es hat gezeigt, dass die Menschheit trotz all der Konflikte und Probleme, die wir ja in internationalen Beziehungen auch damals schon hatten, als das Montrealer Protokoll ausverhandelt worden ist, dass wir im Prinzip in der Lage sind, die globalen Umweltprobleme gemeinsam anzugehen, gemeinsam Verantwortung für unseren Planeten zu übernehmen, auch wenn wir in lauter verschiedenen Nationalstaaten leben. Das zeigt uns, dass das im Prinzip geht. Es muss unter dem Dach der UNO verhandelt werden. Es muss dort Verträge geschlossen werden, dass es in nationale Gesetzgebung überführt wird. Und es muss dann auch kontrolliert werden. Und dann funktioniert es. Das ist natürlich in der Bekämpfung des Klimawandels komplexer. Die Prozesse sind ja jetzt ähnlich mit dem Kyoto-Protokoll und allem, was daraus dann hinterher erfolgt ist. Es gibt immer wieder Rückschläge. Es gibt Staaten, die sich aus diesem Prozess immer mal wieder auch zurückziehen, aber dann vielleicht doch auch irgendwann später wieder dazustoßen. Da muss man einen langen Atem haben. Es ist einfach schwieriger, weil wir nicht so eine einfache Lösung haben wie FCKWs verbieten. Wir können nicht einfach so schnell aus dem Produktion von CO2 aussteigen, wie wir das aus der Produktion von FCKWs damals konnten.
Obwohl wir auch hier den Übeltäter kennen, sozusagen.
Wir kennen die Prozesse. Wir wissen genau, was getan werden müsste. Es ist aber leider sehr viel komplexer, da wir in so vielen Prozessen CO2 in die Atmosphäre entlassen. Das ist leider sehr viel schwieriger, das zu beenden, als die Produktion von FCKWs zu beenden damals. Aber trotzdem, im Prinzip und im Grundsatz zeigt das Beispiel der Ozonschicht, dass wir das können und dass die Menschheit eigentlich weiß, wie es geht.
Und Sie bleiben da auch am Ball. Ihr neues Forschungsprojekt heißt Deep Cloud. Das meint die Erforschung der Wolken oder von Wolkenprozessen im polaren Klimasystem. Worum geht es da genau?
Wir haben leider ein riesiges Problem in der Modellierung unseres Klimas. Und wir brauchen ja unsere großen Klimamodelle, um überhaupt Aussagen über die Zukunft machen zu können. Alles, was wir sagen, unsere gesamte Strategie im Klimaschutz und auch in der Klimaanpassung, basiert auf Aussagen von Klimamodellen. Wir versuchen, das Klimasystem so gut wie möglich in Computer nachzuvollziehen, um damit dann in die Zukunft zu rechnen und zu sagen, wenn wir noch so viel CO2 freisetzen, dann werden wir am Ende des Jahrhunderts dieses Klima haben. Das ist von großen Unsicherheiten noch begleitet und die größten Unsicherheiten kommen aus der Bildung von Wolken und der Interaktion zwischen kleinen Schwebeteilchen in der Atmosphäre, den Aerosolen und diesen Wolken, die sich in der Atmosphäre bilden. Riesige Unsicherheiten machen es sehr schwer, das Klimasystem in der Zukunft vorherzusagen. Da möchten wir jetzt mit einem neuen datengetriebenen Ansatz, einem künstlichen Intelligenzansatz ran, um diese Aspekt der Klimamodellierung zu verbessern und diese Barriere, die wir die ganze Zeit gespürt haben, wo wir jahrzehntelang nicht richtig durchgekommen sind, hoffentlich jetzt einmal zu durchbrechen.
Können Sie das noch ein bisschen näher erläutern, wie Sie jetzt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz versuchen wollen, diese Unsicherheiten in der Klimamodellierung sozusagen zu begrenzen oder einzudämmen?
Ja, total gerne. Normalerweise basiert ja so ein Klimamodell auf der Lösung von mathematischen Gleichungen. Das sind riesige Gleichungssysteme, Differentialgleichungen nennen wir die. Wir verstehen die Prozesse vielleicht ganz gut und können diese Gleichungen aufstellen. Die müssen jetzt aber numerisch gelöst werden. Und wenn die Prozesse auf ganz, ganz kleinen Skalen variieren und relevant sind auf kleinsten Skalen, wie bei der Bildung eines kleinen Wolkentröpfchens aus Wassermolekülen, die in der Atmosphäre rumfliegen, die irgendwann entscheiden, zusammenzukleben und ein Wolkentröpfchen zu bilden. Das findet auf der Nanometer- oder Mikrometer-Skala statt. Wir müssen aber Wolken auf der globalen Skala modellieren. Das heißt, wir haben eine riesige Bandbreite an Skalen zu überbrücken, von Nanometern bis zu Zehntausenden von Kilometern. Das geht in diesen Modellen praktisch gar nicht. Das ist ein riesiges Problem in der Modellierung. Das geht aber in Modellen, die von künstlicher Intelligenz angetrieben werden, viel besser. Da haben wir dieses grundsätzliche Problem eigentlich gar nicht. Wenn wir diese Modelle trainieren mit Beobachtungsdaten, dann lernen die einfach über diese ganzen Skalen hinweg, von der Nanometer bis zur Zehntausende Kilometer Skala, wie das System funktioniert und können uns dann damit Vorhersagen machen. Hoffen wir jedenfalls. Wie gut es geht, werden wir während des Projekts rausfinden.
Deep Cloud ist Ihr aktuelles Forschungsprojekt und Sie planen außerdem auch eine riesige Antarktis-Expedition. Was ist da genau
geplant? Ja, wir haben jetzt natürlich auch gewaltige Forschungsfragen in der Antarktis zu adressieren. Wir haben, wie gesagt, wie ich glaube ich vorhin schon einmal erwähnt hatte, in der Antarktis über Jahrzehnte keine konsistente Erwärmung im Großteil der Antarktis gesehen. Wir haben starke Erwärmung im Bereich der antarktischen Halbinsel gesehen, im Bereich vom Pine Island Glacier, im Thwaites Glacier, haben vielleicht Leute schon von gehört, Gletschersysteme, die ins Rutschen gekommen sind, wo es auch zu Eismassenverlusten kommen kann. Aber im Großteil der Antarktis war das komplex und keine konsistente Erwärmung. Und über die letzten wenigen Jahre sehen wir plötzlich zwei Sachen. Einmal, plötzlich geht auch das antarktische Meereis zurück, ging es über Jahrzehnte nicht. Und wir sehen gewaltige Hitzewellen oben auf dem antarktischen Eisschild. Beides verstehen wir eigentlich überhaupt nicht. Wir verstehen nicht, wie es zu dieser sprunghaften Änderung in der Meereisausdehnung in der Antarktis gekommen ist. Und wir verstehen nicht, was der Hintergrund dieser Hitzewellen ist. Und deswegen wollen wir uns jetzt aufmachen zu einer großen, wieder einjährigen Antarktis-Expedition und sehen, dass wir das Klimasystem da unten auch besser verstehen. Denn das hat ja große Auswirkungen auf unser Leben hier in unseren Breiten, weil das Eis in der Antarktis, wenn es schmilzt, den globalen Meeresspiegel ansteigen lässt.
Vielleicht für interessierte Forscherinnen und Forscher, da kann man sich jetzt schon für bewerben. 2027 geht's los.
Das ist so. Wir stellen die Teams zusammen. Wir nehmen natürlich auch Vorschläge für Forschungsaktivitäten, die während dieser Expedition gemacht werden sollen, entgegen und machen dann daraus ein sehr gut abgestimmtes, koordiniertes, kohärentes Forschungsprogramm.
Herr Rix, viel Erfolg dabei und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne, Herr Dorloff.
Zu Gast in den Wissenswerten Markus Rex, Professor für Atmosphärenphysik an der Universität Potsdam und Leiter der Atmosphärenforschung am Alfred-Wegener-Institut. Außerdem hat er die Ausstellung Polar Experience beraten, die noch bis Anfang April in der Arena in Treptow zu sehen ist. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.